uns heiligt und befreit. Dein Wort allein uns Trost und Frieden gibt. Du bleibst bei uns, o Herr der Herrlichkeit. Wie bald hat uns der Feind zu Fall gebracht, wenn unser Herz nicht wacht und dich vergisst. Der Glaube findet Kraft in dir und Macht. Du bleibst bei uns, o Heiland Jesu Christ, der du die Freude heiligst und verschönst. Im Leiden stille machst das bange Herz. Ob du uns schlägst, ob du mit Güte krönst, du bleibst bei uns, o Herr, in Freud und Schmerz. Wenn du verziehst und durch den Tod wir gehen, wenn unsere Hütte hier zusammenbricht und niemand mehr vermag uns beizustehen, bleibst du bei uns und nimmst uns in dein Licht.
Bin ausgeschaltet worden. Jetzt habe ich mich eingeschaltet. Okay. Danke, Andi. Herr Jesus, oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wiederum zu dir hin uns versammeln dürfen, um zu dir zu beten. Du kennst alle unsere Leiden und unsere Freuden, wie wir gesungen haben. Und du warst als vollkommener Mensch, als sündloser Mensch in einer Welt voller Sünde. Du musst das alles durchmachen. Und so danken wir dir, dass du uns hilfst vom Himmel her, und dass du uns vom Himmel her den Heiligen Geist gegeben hast, der uns auch hilft, auf dich zu blicken, in dein Wort zu gehen, um da Kraft, Leitung, Führung zu bekommen. Und so danken wir dir einfach, dass wir jetzt zusammen sein dürfen, um dir unsere Anliegen, unsere Bitten kundzutun und wissen, dass du alles hörst und erhörst dann, wenn es zur rechten Zeit ist. Amen.
Ja, Gebetsanliegen gibt es folgende. Die Schwester Maria ist ja wohl operiert worden. Das scheint soweit ganz gut gelaufen zu sein. Und ja, wir dürfen gewiss dafür danken und auch darum bitten, dass die Heilung auch weiterhin gut fortschreitet. Denn mein Schwiegervater Heinz, der war vorletzte Woche im Bad, also schon fast 14 Tage her, schwer gestürzt und hat als Folge dessen einen riesigen Bluterguss am Rücken. Gebrochen hat es sich nichts, aber der Blutverlust und der Abbau des Blutes in seinem Körper führt, jetzt gerade bei seinem Alter, unter anderem zu schlechten Leberwerten und das kann sogar lebensgefährlich sein. Er ist 82 Jahre. Also wir brauchen bitten um Gebet für ihn. Und dann meine Tochter Sophia, die ihn pflegt, ist nebenbei auch noch hochschwanger und hat durchaus gewisse Komplikationen. Und auch der Sohn, mein Enkel Leodin, braucht viel Aufmerksamkeit und Haushalt und dies und das. Gell? Beten wir doch um Kraft für sie, dass der Herr sie stärke und die Wege ebne in dieser herausfordernden Situation. Ich habe jetzt keine Gebetsanliegen mehr gefunden, außer den dreien. Gibt es sonst noch? Dann einfach kurz sagen. Danke. So wie es scheint, waren das die Gebete. Dann würde ich sagen, gehen wir doch von unseren Gebetsanliegen zu unserem Wort. Wir sind ja momentan der Apostelgeschichte und dort bei Kapitel 15 angelangt, Vers 1 oder 2, vielleicht bei Vers 1 dann. Martin, kannst du heute vorlesen oder bist du heiser in der Stimme? Anschließend dann der Andi mit seiner Zusammenfassung.
Wohl, doch, das geht schon, lese ich ein paar Verse. Apostelgeschichte 15 ist gut verständlich, ist gut. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinauf gehen sollten wegen dieser Streitfrage. Sie nun, nachdem sie von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Etliche aber, derer von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, Brüder, ihr wisset, dass Gott vor längerer Zeit mich unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Unser Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, da das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, welche erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Bis hierher mal.
Ja, ich habe einige Punkte vorbereitet, die ich versuche vorzulesen. Oft wurden die Städte nach Machthabern benannt, die einmal eine Region beherrschten. Deshalb kommen solche Städtenamen wie Antiochien mehrmals vor. Doch der Bibeltext macht jeweils klar, welches Antiochien gemeint ist. Denn das eine kann mit dem Schiff erreicht werden, weil es wie Attalia an der Meeresküste liegt und das andere liegt weit im Landesinnern. Paulus kehrt in seiner Rückreise in die Stadt zurück, in der er von den Juden gesteinigt wurde. Doch die Gemüter der Volksmenge sind wieder ruhig, so dass bei der öffentlichen Rede keine Aufstände mehr sodass es bei der öffentlichen Rede keine Aufstände mehr gab. Paulus kehrt zurück, um die Gläubigen zu stärken. Nicht immer sind es die gleichen Personen, die zu den Jungbekehrten zurückkehren, sondern häufig sind auch noch andere Menschen beteiligt, die ermutigen, ermahnen, belehren, trösten und so weiter. Die Bibel lässt offen, ob Paulus bei der Steinigung gestorben ist oder nicht. Es gibt einige Theorien dazu, die aber keine eindeutige Aussage darüber machen können. Bestimmt wurde er in dieser schweren und schmerzhaften Zeit vom Herrn Jesus getragen und gestärkt. Nicht nur der Lahme wurde von seinen körperlichen Leiden geheilt, sondern auch Paulus von den Folgen der Steinigung. Dies diente vielen als gutes Zeugnis, so wie bei Timotheus. Wenn die Steine des Gerichts, welche töten sollten, Paulus nicht töten konnte, musste das eine ganz besondere Botschaft auf die gehabt haben, welche die Steine warfen. Bestimmt waren sie schockiert, denn ihr Gerichtsurteil über Paulus stellte sich damit als falsch heraus. In der Ernennung der Ältesten erkennen wir eine Art Sukzession. Denn zuerst werden diese von Aposteln eingesetzt, später vom Heiligen Geist, und zum Schluss werden sie nicht einmal ernannt, sondern nur erkannt. Grund dieser Sukzessionsweise lag daran, dass am Anfang der Versammlungen keine Lehrbriefe existierten, die ein Ordnungssystem definierten. Durch den Fall Israel wurde das Heil auch an den Nationen zuteil. Das sehen wir in den vielen Bekehrungen. Dies reizt die Juden zur Eifersucht. So war es bei Jona und so war es auch zur Zeit von Paulus. Doch Israel ist nicht beiseite getan. Alle Menschen können errettet werden, auch solche, die viel Böses tun. Wir müssen es ihnen sagen. Jetzt habe ich noch eine Frage zum nächsten Abschnitt und meine Frage ist, ob wir da jetzt auf der Höhe des Galaterbriefes sind, inhaltlich, weil es um die Beschneidung geht und das auch ein Hauptthema vom Galaterbrief ist. Aber ihr könnt wie immer auch noch Korrekturen oder neue Punkte zum Vorgelesenen geben.
Ja, ich habe eine Korrektur, aber nicht das, was du gesagt hast, sondern du hast mich einfach zitiert und ich habe das nochmals nachgeschaut. Also das, was wir in 2. Korinther 12 haben, können wir zeitlich nicht mit Apostelgeschichte 14 zusammenbringen. Also das, was der Apostel Paulus in 12 geschrieben hat, kann, und zwar weil er selber sagt, mit den 14 Jahren nicht in Übereinstimmung sein mit Apostelgeschichte 14. Ich habe ja beide Dinge gelesen, nicht von mir, habe das gelesen und dann gebracht, aber das eine war dann klar. Es ist nicht kongruent mit Apostelgeschichte 14. Das kann es also nicht sein. Und das andere vielleicht noch. Also wenn wir Galaterbrief haben, der Galaterbrief enthält auch wiederum eine große Zeitspanne. Da sehen wir schon zwischen Galater 1 und Galater 2. Und wenn wir die Apostelgeschichte so vor unserem Auge Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus 5-mal in Jerusalem war, in der Apostelgeschichte. Er war natürlich mehr in Jerusalem, aber 5-mal wird es erwähnt. Und zwar sehen wir das erste Mal, Kapitel 9, nach seiner Bekehrung, und das, denke ich, ist kongruent mit Galater 1, nicht mit Galater 2, sondern mit Galater 1. Und das zweite Mal, wo der Apostel nach Jerusalem gekommen ist, in der Apostelgeschichte, er war früher schon als Jude, logisch, aber erwähnt werden nur 5. Das zweite Mal war bei der Hungersnot, als er geschickt wurde mit dem Obolus, der gesammelt wurde. In der Apostelgeschichte Kapitel 11 war das zweite Mal, wird das erwähnt. Und das dritte Mal, da sind wir hier. Hier, und zwar ab Vers 2b. Ab Vers 2b, zuerst ist er ja in Antiochien, oder? Und dann wird er nach Jerusalem geschickt. In Kapitel 15, Abvers 2b. Das ist das dritte Mal bei dem sogenannten Apostelkonzil, oder? Also dieser Apostelzusammenkunft. Aber die waren nicht in Antiochien, die waren in Jerusalem. Denn die Apostel sind gar nicht rausgegangen, die sind ja noch in Jerusalem geblieben. Und das vierte Mal, am Schluss der zweiten Missionsreise, wobei ich weiß, dass es schwierig ist, zwischen Missionsreise 3, 4 und 5 ganz genau zu unterscheiden. Da gibt es ja ganze Ansichten darüber. Aber die zweite Missionsreise, Apostelgeschichte 18:22, habe ich mir aufgeschrieben. 18:22. Zum Ende dieser zweiten Reise. Und dann am Schluss finden wir, dass er, weil er ja in Caesarea gefangen wurde, wurde er nach Jerusalem gebracht. Kapitel 21. Und von dort ging es ja dann 6 Kapitel auf die Reise nach Rom, bis er dann Kapitel 27 und 28 in Rom sind. Vielleicht, wenn ich schon so lange geredet habe, kann ich auch noch eine Minute länger reden. Apostelgeschichte 15, das hat es nämlich in sich. Wir sehen, eine typische Pendeldiplomatie hat es damals schon gegeben. Und zwar der Petrus ist gependelt. Das sehen wir dann in Galater 2, wird das erwähnt, wo er dann Kephas genannt wird. Und der Paulus ist gependelt. Und das macht es nicht so ganz einfach, zwischen Galater 1 und Galater 2 zu unterscheiden. Sind wir in Galater 2 wirklich auf der Höhe, das ist ja deine Frage, von Apostelgeschichte 15. Sind wir wirklich auf der Höhe? Da liest man auch Verschiedenes. Und wenn schon Diplomatie, Pendeldiplomatie, da muss man sehen, wir haben in Apostelgeschichte 15 auch Politik, Kirchenpolitik. übelster Sorte. Das führte dann der Jakobus an ganz üble Dinge, die da kommen. Und das eben das Wort Gottes. Es wird schonungslos aufgeschrieben, was Menschen, auch gläubige Menschen oder solche, die Untergläubigen sind, tun können. Und die Folgen davon sieht man dann in Apostelgeschichte 15, die erste Trennung. Paulus, Barnabas. Das hat alles seine Ursache gehabt vorher. Die Situation ist hochgeheizt, hochgekocht, da braucht es nicht mehr viel. Und dann ist Paulus und Barnabas, die zwei, die Gott ja auserwählt hat, in Kapitel 13, die hat Gott auserwählt für den Dienst, auseinandergingen. Ich werde hoffentlich nie mehr so lang reden.
Wir lesen ja in Kapitel 2 von einem, Entschuldigung, Vers 2 von Kapitel 15 von einem Zwiespalt und ein nicht geringer Wortwechsel. Jetzt, da habe ich eine Bezugstelle zum Galaterbrief gefunden. Da ging es um die neben eingeführten falschen Brüder, die Freiheit in Christo. Galater 2, Vers 5, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Ich kriege das Ganze nicht inhaltlich so übereinander mit Apostelgeschichte 15, aber irgendwo muss es reinpassen. Ich meine, da hat ja der Paulus nur vorgetragen, wenn wir da lesen, in Apostelgeschichte 15, da hat er eben, er und Barnabas haben vorgetragen und erzählt, was sie alles erreicht hatten, was Gott mit ihnen getan hatte, das ist Vers 4. Und dann kamen die anderen Jungs, so geht's nicht, wir wollen sie beschneiden.
Wir haben eben in Apostelgeschichte 15 und Galater 2 dasselbe Problem. In Galater 2 haben wir zwei Hauptstädte und Apostelgeschichte 15 auch. Und dazwischen wurde gependelt, politisch gependelt. Wir sehen das, was Wolfgang erwähnt hat. Wo ist das? Das ist Jerusalem. Das ist Jerusalem. Aber dann das, was Andi ganz am Anfang erwähnt hat. Dort sind wir wieder in Antiochien. Wer ist in Antiochien plötzlich? Den sehen wir in Apostelgeschichte 15 nicht in Antiochien. Den Petrus. Aber der Petrus ist in Antiochien. Das sieht man in Galater 2, Vers 11, als aber Kephas nach Antiochien kam. Das sehen wir nicht in Apostelgeschichte 15. Darum, es kann sein, dass noch mehr gependelt wurde. Da werden wir heute keine Klarheit finden.
Das Schöne ist, was der Apostel Paulus in Galater 5 sagt. Er sagt viel Gutes da drin, aber ich zitiere jetzt aus Kapitel 5 im Galaterbrief. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joch der Knechtschaft halten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Das spricht er ja zu Nationen. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet, ihr seid aus der Gnade gefallen.
Oder dazu noch Kolosserbrief. Ein ganz schöner Vers, der es in einem Vers klar macht. Ich lese ihn vor, Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus, den Herrn empfangen habt. Und die Kolosser waren ja keine Juden. Ob Juden oder Nicht-Juden, so wie ihr ihn empfangen habt, so wandelt in ihm. Also wenn ein Nicht-Jude sich bekehrt hat, und dazu nimmt er dann Petrus noch Stellungnahme, wenn er den Cornelius erwähnt in Apostelgeschichte 15. Er erwähnt ihn ja versteckt. Er sagt den Namen nicht, aber er meint ihn. Musste der Cornelius von Petrus beschnitten werden? Nee. Es ist wunderbar, wie der Petrus dann argumentiert und sagt, als Gott mich auserwählt hat, solche aus den Nationen hineinzufügen, nichts von Beschneidung. Und so steht ganz schön Kolosser 2, 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt ihn ihm. Und dann erwähnt er Vers 7 und 8 genau die Situation von Galater 2 und Apostelgeschichte 15, dass da solche kamen, die mit Philosophie und mit Betrügereien und den irdischen Elementen vielleicht manchmal gut gemeint, aber etwas völlig Falsches beabsichtigten. Man muss ganz klar sehen, ganz am Anfang wurde schon versucht, christliche Parteiungen ins Judentum zu nehmen. Deshalb sind solche aus Judäa gekommen, um für sich Ruhm einzuheimsen. Wir haben jetzt diese christliche Sekte aufgenommen im Judentum. Es ging nur darum, ins Judentum aufzunehmen.
Ja, auch hier gilt das, was wir in Römer 16, Vers 17 lesen. Es ist ja, ich lese mal, wie es nicht da steht. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habet auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten. Und dann aufhört. Dann darf keiner was gegen andere Brüder sagen, die vielleicht was Falsches lehren. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, wendet euch von ihnen ab. Das heißt, der Zwiespalt kommt immer von abirrenden, falschen oder verdrehten Lehren. Nicht von denen, die biblisch sind und auch darauf bestehen, die meistens dann verprügelt werden. Die heutige Gemeinde sieht, wo dann einer sagt, ja, das ist das falsch, was ihr macht. Ihr habt nicht den Tisch des Herrn oder ihr tauft die Kinder und meint, die werden gerettet, beispielsweise. Dann werden die Leute rausgeschmissen. Aber das sind diejenigen eigentlich, die auf dem wahren Boden stehen. Und die anderen, die solche Dinge einführen, das sind die, die Zwiespalt sehen.
Hier in Kapitel 15 sieht man auch schön, warum es Älteste brauchte damals. Heute gibt es benannte Älteste ja nicht. Was ist der große Unterschied? Konnten diejenigen, die da verunsichert wurden in Antiochien, im Vers 1 und 2, konnten sie sagen, halt, stopp, wir schlagen den Galaterbrief auf und schauen mal, wie es steht. Nein, konnten sie nicht. Und darum haben sie, ich denke, das Richtige gemacht. Sie haben eine ganze Abordnung mit dem Paulus und Barnabas, eine ganze Abordnung gesandt nach Jerusalem, um eine Belehrung zu bekommen, damit wir nicht die erste Kirchenspaltung haben. Und diese sind ja zwei Hauptorte gewesen, Antiochien, Kapitel 13, oder? Apostelgeschichte 2, Jerusalem, dass diese zwei in eins bleiben. Darum die Abordnung von Antiochien nach Jerusalem.
Paulus sagt es ja auch klipp und klar im Galaterbrief Kapitel 1, oder? Kapitel 1, Vers 8. Aber eben, sie haben ja gesagt, oder? Ihr könnt nicht errettet werden, wenn sie sich nicht beschneiden lassen, können sie nicht errettet werden, oder? Hier im Vers 1, oder? Ganz extrem. Das gibt es ja heute auch in gewissen Kirchen. Da musst du dabei sein in der katholischen Kirche, sonst wirst du nicht errettet, oder? Sagen die. Eben Galater 1, Vers 8 sagt: Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Und dann kommt das nochmals, oder? Eine doppelte Verfluchung, also eben dieses Evangelium, das er verkündigt hat, oder wenn er wieder etwas anderes sagt oder ein Engel kommt, oder? Denn dann ist er verflucht, oder? Und eben das wird eben später von Paulus ja so dann geschrieben. Ja.
Ja, diese Stelle in Galater 1 erinnert mich daran, dass es eine gewisse römische Kirche gibt, in der Gegenreformation sich in Trent, also in Trient versammelt hat, in Südtirol quasi, oder ja, Trentino, und hat dort ein riesiges Konzil gemacht und hat dort hunderte Anathema, also verflucht, wie es hier in Galater 1 steht, über alle ausgesprochen, die von ihrer Lehre abweichen. Und da kann ich nur sagen, macht doch gar nichts. Hier steht, wenn ihr sowas lehrt, dann seid ihr schon selbst längst verflucht, und ob ihr verflucht andere, spielt keine Rolle. Das war ein kleiner Ausflug in die katholische Lehre.
Interessant ist ja, dass man von dieser Situation erst in Apostelgeschichte 15, Vers 1 hört. Die zwei Bekehrungen aus den Nationen, die ja vorher schon waren, da hört man noch nichts von dem Problem dieser judaisierenden Menschen, die sagten, ja halt, stopp, die sind noch nicht bekehrt, Petrus, die sind noch nicht beschnitten. Dort hört man es noch nicht. Das zeigt auch eine gewisse Entwicklung, die wollten, ähnlich wie in den Evangelien, da haben die Pharisäer zuerst auch so etwas zugeschaut beim Herrn Jesus, um mal schauen, wie sich das entwickelt. Und dann haben sie die Schraube immer mehr angezogen. Ganz ähnlich auch hier. Also die Entwicklung wird hier uns auch aufgezeigt, wie der Feind da ist, Menschen, die die Freiheit in Christus bekommen haben aus Gnade, wieder unter ein Joch zu bringen. Und das Joch ist ja klar, was das ist. Das ist das Judentum. Das Judentum ist das Joch hier.
Ich wollte auch was sagen. Mir fallen so zwei Verse ein aus der Apostelgeschichte, die vielleicht diesen Spannbogen auch, diese Spannung auch anzeigen. Apostelgeschichte 11, 26. Da heißt es ja, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Und dann der zweite Vers, Apostelgeschichte 21, 20. Paulus redet da, 21, 20, und sagt: Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Die ersten Christen waren nun mal Juden, und die jüdische Gemeinde wird jetzt mit diesem Thema konfrontiert. Ja, die Heiden werden gläubig. Natürlich gibt es da Probleme und Reibungen und Unpässlichkeiten, die es zu überwinden gilt. Und ja, ich weiß nicht, das ist so, man kann irgendwo auch Verständnis vielleicht für die Juden aufbringen, warum sie dann so, ja, vielleicht ja, unfreundlich den Heiden gegenüber reagiert haben. Sie waren ja immer noch vom Gesetz geprägt und von ihrer Denkweise. Und wie Hans-Peter gesagt hat, sie wollten die auch so irgendwie sich vielleicht der Heiden rühmen, dass sie da zu Proselyten machen oder ihres Glaubens. Aber nicht darüber, dass das jetzt Christen geworden sind und dass sie selber Abschied nehmen sollen, immer mehr von dem Jüdischen, vom Gesetz. Das wollten sie wirklich nicht.
Mir ist das Wort Proselyt nicht mehr in den Sinn gekommen, als ich es vorher gesagt habe. Vielen Dank. Es ist genau so wie in den Evangelien. Da erwähnte Jesus das auch. Ihr wollt Proselyten machen. Ihr wollt Proselyten machen, um sich zu rühmen. Um sich zu rühmen. Nicht, dass die errettet werden, das war denen egal. Aber um sich, dann ist man jemand, oder? Dann ist man jemand unter seinesgleichen. Aber von der ganzen Geschichte hier in der Apostelgeschichte 15, da kann man so viel lernen. Und auch der Apostel Paulus hat gelernt. Der hat nämlich am Schluss von der Apostelgeschichte 15, was hatte er im Sinn? Er wollte die Gemeinden nochmals besuchen, die er bereits besucht hat. Warum? Um sie zu belehren. Also ähnlich wie der Römerbrief, der ist aufgebaut auf diesem Wort. Befestigen. Also ich will nur das Wort noch sagen. Apostelgeschichte 15, Vers 41. Letzter Vers. Und es ist einfach so, man muss nicht meinen, wenn jemand sich heute bekehrt hat, dass er morgen alles weiß. Ist unmöglich. Wir werden ja laufend belehrt. Und wenn man 50 Jahre mit dem Herrn geht, man staunt doch, sobald man liest oder sich unterredet oder ein belehrendes Buch liest, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Das ist wunderbar. Das Wort Gottes ist so umfassend.
Weil du das gerade von Befestigen sagst, erinnert mich daran, was ich neulich hörte über den Römerbrief. Als der Paulus den Römerbrief geschrieben hat, war er ja noch nicht in Rom gewesen. Das kam erst später. Aber Rom war, ich würde mal sagen, die wichtigste und die größte Stadt des Reiches. Es war ja die Hauptstadt. Da haben die Kaiser residiert, zumindest damals noch. Das heißt, und später eben die römische Kirche. Ja. Da hat der Heilige Geist den Paulus veranlasst, an die eben den Römerbrief zu schreiben, mit der ganz glasklar strukturierten, aufgebauten Lehre. Eben den Römerbrief. Das ist ja ein Großteil unserer Lehre. Ja. Also nicht alles, aber ein ganz wesentliches Baustein. Eines der Dinge, die man vielleicht sogar als allererstes lesen sollte, wenn man sich bekehrt hat. Römerbrief. Ja. Und das lesen selbst säkulare Juristen, um die auch innere Logik dazu sehen, die Paulus da angewendet hat, wie er dann die Sache plädiert, wie er die Leute für schuldig spricht, alle, und wie er die einzige Rettung anbietet, wie er das Judentum beurteilt, wie Israel dasteht und überhaupt noch ein paar Regeln. Das so als Idee. Also das ist auch eine Art Befestigung. Ich stelle mir vor, dass er diese Befestigung auch in den anderen Gemeinden auf eine ähnliche Art und Weise gemacht hat, wie er das vielleicht im Römerbrief und in anderen Briefen niedergelegt hat. Ich meine, das, was er da geschriftlich niedergelegt hat, ist ja schon vorher in seinem Kopf herumgegangen und er konnte es den Leuten auch sagen, in einer ähnlichen Form. Und insofern passt es ganz gut zusammen, das Befestigen, zum Beispiel mit einem Römerbrief.
Im Vers 2 sehen wir ja eben wegen diesen Sie hatten nicht geringer Wortwechsel und sie wollten ja hinaufgehen nach Jerusalem wegen dieser Streitfrage. Noch zur Streitfrage ein Vers, 2. Timotheus 2, Vers 23. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Eben, es gibt auch törichte und ungereimte Streitfragen, oder? Eben, über die muss man abweisen, oder? Und noch ein aus Titus, da geht es dann gerade darum, in Titus 3, Vers 9. Dies ist gut und nützlich für den Menschen. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und eitel. Oder irgendwann ist es vorbei mit diesen über das Gesetz und Streitfragen. Jetzt ist schon, Kapitel 15 ist was anderes, das ist ja am Anfang. Aber auch Paulus am Apostelgeschichte 28, da in Rom, oder? Da kamen ja auch die Juden und die hatten ja auch, wollten auch streiten. Da hat er gesagt, ja, dann gehe ich halt zu den Nationen, oder? Und sie liefen davon, oder? Irgendwann ist es dann auch fertig, oder?
Man kann natürlich hier auch lernen, dass wir die Apostelgeschichte nicht nachspielen können oder müssen oder sollen. Gerade wenn es hier im Vers 2 darum geht, dass sie gesagt haben, so geht hinauf nach Jerusalem, um bezüglich dieser Streitfrage Klarheit zu bekommen. Also wir können das nicht eins zu eins anwenden, sondern überhaupt nicht. Was wir machen sollen, ist das Wort Gottes. Sie hatten das Neue Testament schlicht noch nicht. Sie hatten noch nichts. Und darum ist es das einzig Richtige gewesen, dass sie zusammenkamen. Aber heute, wenn wir, sagen wir, in Frauenfeld ein Problem haben, dann müssen wir nicht irgendwelche Gemeinde in Zürich fragen, sondern das Buch, das auf unserem Tisch liegt.
Das schließt ja jegliche hierarchische Machtstruktur aus. Oder eigentlich nur eine, es lässt nur eine zu. Christus, Heiliger Geist und eben dann bekehrte Menschen, Ältere, die erfahren sind im Wort. Und da mehr gibt es eigentlich dann nicht.
Sie waren natürlich auch in einer gewissen Hinsicht, du hast jetzt das Wort Hierarchie erwähnt, in einer Hierarchie über Paulus. Sie waren über Paulus. Warum? In dieser Hinsicht, weil sie eben in Antiochien die waren, die Paulus und Barnabas die Hände aufgelegt haben. Und jetzt sind wir ja wieder in Antiochien. Sind wir ja wieder in Antiochien, Kapitel 15, Vers 1 und 2. Und jetzt sagen sie, jetzt geht nicht in die Welt zum Evangelisieren, jetzt geht zurück nach Jerusalem, um Klarheit zu bekommen. Also das war nicht ein Wunsch der, sagen wir mal, der Ältesten aus Antiochen. Das war kein Wunsch. Paulus und Barnabas geht nach Jerusalem. Sondern sie ordneten an. Und die gingen. Und die haben sich das nicht leicht gemacht. Das sind dann etliche Brüder, vielleicht auch Schwestern, weiß ich nicht, mitgegangen. Und das war ja nicht einfach nur ein Spaziergang. Und wenn man dann weiterliest, bis Kapitel 15, Vers 6, die sind nicht einfach schnurstracks gegangen, sondern sie haben noch etwas getan. Das ist wunderbar, also die haben die Zeit, wie sagt man so schön, richtig ausgekostet, ausgereizt.
In Vers 2, ja, ich habe es überlegt, ja, wer sind Sie? Ja, da liest man ja, ordneten, 2b, ordneten Sie an, das Paulus und Barnabas und so. Sie haben einen geringen Wortwechsel zwischen den etlichen, die kamen, Paulus und Barnabas, und dann heißt es Sie. Und dann bin ich fast in die Irre gegangen, aber ist klar, Sie, das ist 100% Antiochia. Und dann im nächsten Vers wird er gesagt, Sie nun, nachdem Sie von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, also waren das quasi, sie haben Streit mit den Etlichen, aber die Gemeinde schickt die beiden, Paulus und Barnabas, nach Jerusalem. Ist das korrekt, oder?
Da sieht man halt dasselbe Wort, verschiedene Bedeutungen. Wie Martin mit Streitfragen hat es ja erwähnt, es gibt verschiedene Situationen bei Streitfragen. Diese mussten sie lösen. Bei anderen muss man sie abweisen. Wenn jemand immer wieder mit den Geschlechtsregistern kommt, muss man mal sagen, jetzt ist gut.
Ja, nur vielleicht für mich so unlogisch oder nach menschlicher Sicht gedacht. Ja, wo ist die Beteiligung der Gemeinde da? Die ist ja gar nicht da. Die Rede ist doch von Paulus Barnabas und von etlichen, die gekommen sind. Aber wenn es dann um die Entscheidung ging, auf einmal tritt dann die Gemeinde auf den vorderen Plan und entsendet sie, obwohl sie nicht direkt die Teilnehmer dieser Diskussion waren. Zumindest wird nichts davon gesagt.
Ich bin eben da drauf gekommen wegen dem Wort ordneten. Ordneten, also Anordnung. Sie. Und das müssen mehrere sein. Und das konnte nicht Paulus und Barnabas sein. Also waren das die, sagen wir mal, die Ältesten von Antiochien. Wie in Kapitel 13, Vers 1, 2 und 3 auch.
Korrekt, ja.
Ganz können ja auch mit Sicherheit nicht die nach Antiochien von Jerusalem gekommenen Leute sein, denn die hatten ja den Paulus. Hätten ja sagen können, sie ordnen an und du machst das jetzt. Die Ältesten sagen, nein, ihr klärt das jetzt. Also es müssen einfach die Ältesten von den Antiochen gewesen sein und nicht die von Jerusalem herabgekommenen. So würde ich das für mich auch sehen.
Und wer war denn da der Chef, wenn da die Apostel da plötzlich den Ältesten gehorchen müssen? Das ist ja Skandal. Oder nicht? Also ist das ein bisschen sarkastisch.
Ich denke auch, weißt, die Situation bei dem Apostel Paulus, er war Apostel, aber der brauchte auch viel, viel, viel Zeit, das sieht man im Galater 1, wo er die 14 Jahre erwähnt, der braucht auch ein Wachstum. Und der Apostel Paulus Weswegen wurde er auch anerkannt. Aber erst mit der Zeit. Wodurch? Gerade Apostelgeschichte 15 belehrt das. Er wurde anerkannt, weil Gott durch ihn zu den Nationen Wunder und Zeichen gewirkt hat. Wenn er einfach gekommen wäre und hätte gesagt, irgendwo in einem Dorf, in einer Stadt, hallo, ich bin der Apostel Paulus. Was hätten die Leute gesagt? Kopf geschüttelt. Wanderprediger. Wir haben wieder mal einen Wanderprediger. Aber als Gott durch ihn Wunder und Zeichen unter den Nationen, nicht unter den Juden, unter den Nationen getan hat, aber das brauchte eine Zeit, damit er auch anerkannt wurde. Das kam nicht von heute auf morgen.
Ich denke mal, spätestens bei den Pastoralbriefen Timotheus und Titus, dass jemand in zur völligen Autorität gelangt, sage ich mal. Oder eben durch diese Lehrbriefe, die er geschrieben hat. Das haben die Leute erkannt, das ist von Gott angegeben. So wird es da geschehen sein. Man erhält einen Brief und die Gläubigen wissen, das ist durch den Heiligen Geist vermittelt. Und damit hat er sich natürlich als von Gott beglaubigt, ist er von Gott beglaubigt worden, sozusagen.
Und das war nicht eine steile Kurve nach oben, muss man auch sehen. Er hat dann auch schreiben müssen oder sagen müssen, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Das heißt, er wurde auch nicht einfach anerkannt, absolut, jetzt, das ist Paulus und sonst. Der hatte innerhalb der Gläubigen, das Wort Konkurrenz ist ja jetzt blöd in der Hinsicht, aber es sagt es ziemlich aus, oder? Der hatte welche, die mehr sein wollten wie er. Oder wenn wir den dritten Johannesbrief nehmen, den dritten Johannesbrief, da gab es welche, die wagten, den Johannes, den Apostel Johannes, links liegen zu lassen.
Ich musste gerade vorhin bei der Bemerkung, dass da gerade bei den Proselyten, die zur Erhöhung der Bedeutung bestimmter Persönlichkeiten dienten, das ist ja heute nicht anders. Das war damals so. Wenn man heute zum Beispiel diese Supergemeinden mit 5.000, 10.000 Leuten betrachtet, ist es kein Deut besser. Da kommt es auf die Zahl der zahlenden Mitglieder an. Die glauben und wie die glauben, spielt überhaupt keine Rolle.
Und in Vers 1 und 2, Paulus war ja Apostel. Und trotzdem gab es Wortwechsel. Die haben nicht einfach gesagt, oh, Entschuldigung, du bist ja der Apostel, du hast recht. Nee, das war ein Kampf. Und der war nicht entschieden. Der war noch nicht entschieden. Der musste entschieden werden ab Vers 6. Und auch da war er noch nicht entschieden. Auch in Apostelgeschichte 15 haben wir dann solche, die nicht auf Diplomatie setzten, sondern auf Politik. Das war dann der Jakobus, der war ein Politiker, ein Glaubenspolitiker, wenn er schon bekehrt war, da, was ich persönlich in Frage stelle.
Und im Grunde, auch die ganzen Argumente fußten auf dem zum Teil, was Petrus erlebt hat, bei der Bekehrung des Cornelius in seinem Haus. Und dann auch vor allem auf dem Alten Testament, wie üblich. Also da, das ist ja dann auch später im Galaterbrief unheimlich toll, wie Paulus diesen, die wichtigen Stelle aus dem Alten Testament da zu Rate zieht und es den Leuten anhand dessen erklärt und eben dann in eine christliche Lehre transferiert.
Und in Jerusalem wurde es nicht einfacher. Sie sind jetzt eingetroffen, Vers 4b, 5a, sind sie eingetroffen. Da steht, dass sie dann in Jerusalem Rechenschaftsbericht abgegeben haben. Ja, kann man doch so sagen, einen Rechenschaftsbericht, was sie gewirkt haben, was sie getan haben, was der Herr durch sie gewirkt hat. Und jetzt kommt Vers 5. Etliche aber von derer, von der Sekte der Pharisäer, aber nicht aus Antiochien, sondern aus Jerusalem. Die waren aber bei den Christen. Und die haben ja nur gehofft, eine weitere Sekte im Judentum aufzunehmen. Das sieht man schon in Hebräer 6. Da geht es ja um ganz Ähnliches. Und die wollten, ich lese Vers 5 nochmals, etliche aber derer von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten. Die waren aufgenommen, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Etwas, was kein Mensch kann. Martin, hörst du mich?
Ja,
okay. Weil ich habe den Wolfgang nicht mehr gesehen, habe ich gedacht, ob man gar nichts mehr hört. Alles klar, sorry.
Ich musste gerade nur mal was draußen erledigen, deswegen habe ich kurz ausgeschaltet. Aber gehört habe ich euch alle.
Ja, und das ist eine ganz andere Reaktion wie in Vers 3b, ja, wo sie nun, Vers 3, sie nun, nachdem sie von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Die haben sich richtig gefreut, wohingegen in Jerusalem da keine Spur von Freude.
Wenn man dann in der Apostelgeschichte weiterliest und dann zur letzten Reise von Apostel Paulus nach Jerusalem, wo da berichtet es kommt, eben kurz vor der Gefangennahme, da behaupten die Dinge über den Apostel Paulus, er würde die Juden vom, muss man gerade aufschlagen, das ist Kapitel 21, wir hatten schon einen Vers davon gehört, gucken, ob ich es rasch finde. Es wird Vers 21, Kapitel 21, Vers 21. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Moses lehrest und sagest, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Also das ist nicht, das war nicht ausgerottet, was wir da in Kapitel 15 lesen, wollte ich damit sagen.
Moses selbst hat ja auch nicht beschnitten. Also nicht so ein gutes Beispiel, wenn man sich da auf Mose beruft. Da war er sogar seine Frau, die beschnitt und sagte, eben siehe, dein Brutbräutigam, irgendwie so etwas, sagte sie. Aber der Mose hat, glaube ich, nie jemand beschnitten oder beschneiden lassen. Er hat nur das Gesetz gegeben.
Gut, damals hatte er es noch nicht schriftlich, muss man auch sagen. Damals war ich bei der Zippora. Die Zippora hat ja beschnitten. Aber Mose hatte das Gesetz der Beschneidung der Israeliten noch nicht schriftlich. Das kam ja dann erst, ich glaube, Kapitel 17, 18. Und hier noch etwas zu Pharisäer. Ich habe nochmals genau angeschaut. Das waren nicht Pharisäer, sondern sie waren noch Pharisäer. Habt ihr gemerkt? Also man kann nicht sagen, die kamen aus den Pharisäern und jetzt nicht mehr. Doch, doch, sie waren immer noch Pharisäer, aber sie glaubten einfach. Und die haben, das ist genau gleich, jetzt bekehrt sich jemand in der katholischen Kirche. Und da bin ich überzeugt, da gibt es auch Bekehrte. Wann sehen wir, dass sie sich bekehrt haben? Wann sehen wir, wenn sie rausgegangen sind? Vorher sehe ich das bei keinem einzigen Katholiken. Ditto bei einem Lutheraner. Ich glaube ihm dann, dass er sich bekehrt hat, wenn er weggegangen ist.
Noch ein Vers dazu, oder? Dass man sich beschneiden solle, haben sie ja gesagt. Sie sollen sich beschneiden, eben aus Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus. So viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet, ihr seid aus der Gnade gefallen. Oder dann ist er schuldig, das ganze Gesetz zu tun, und das kann niemand. Das zeigt ja nur auf, dass man ein Sünder ist, das Gesetz.
Ich habe eine Frage. Diese ganze Beschneidung von Juden und Nichtbeschneidung von Nationen, die Beschneidung ist ja bei Abraham gekommen, vor dem Gesetz. Und ist für das jüdische Volk. So verstehe ich das. Also wenn ein Jude, der zum Volke der Juden gehört, also stammesmäßig, national, Bruder im Fleische sozusagen, der sich bekehrt, gut. Er ist beschnitten, weil er Jude ist. Jetzt hat er Kinder. Und die soll er nach dem jüdischen Gebrauch am achten Tag beschneiden. Ist es heute noch richtig für ihn, auch wenn er gläubiger Christ ist, also er wirklich wiedergeboren? Oder ist es eben, kann man sagen, das ist rein, das gilt nur dem jüdischen Volk, die dürfen sich heute noch beschneiden oder dürfen die sich nicht beschneiden?
Ich denke, das ist eine ganz einfache Antwort. Das sagt Galaterbrief deutlich. Also, wenn man jemand unter den Fluch bringt, also Beschneidung, dann ist es ein Drama. Wenn man jemand beschneidet, weil er eine Vorhautverengung hat, dann ist es ein Segen. Dann ist es ein Segen. Aber wenn man jemand beschneidet, weil wir jetzt jüdischen Blutes sind, aber jetzt Christen geworden sind, dann hat er das Christsein absolut nicht verstanden. Also das könnte ich mir vorstellen bei den sogenannten messianischen Juden, dass solche Spielchen gemacht werden. Könnte ich mir gut vorstellen.
Es war ja noch die Sache mit den 8 Tagen. Da kann ja noch niemand entscheiden, ob er beschnitten werden will oder nicht. Es ist ja dann, jemand hat das ja dann beauftragt zu tun. Und das Kind kann ja das gar nicht aus seinem eigenen Willen entscheiden. Also die Frage ist ja vor allem für Erwachsene, die irgendwie konventieren wollen und sich solche Gedanken machen. Aber das wären ja dann Eltern aus jüdischen Verhältnissen oder Proselyten, die ihre Kinder beschneiden. Das sind ja, glaube ich, 2 Paar Schuhe, oder?
Ja, das haben wir auch gesagt. Wer jemand beschneidet, aber das, die Juden sind eine ganz kleine Gruppe, die beschneidet. Die großen Gruppen, das sind nicht die Juden, das sind die Moslem. Muss man ganz klar sehen. Und die berufen sich natürlich dann zurück, Abfolge Abraham. Aber durch die Beschneidung werden die Moslem jetzt interessanterweise nicht Juden.
Genauso wenig wie ein Mensch durch Kindertaufe Christ wird. Er wird nur Katholik oder Protestant, aber er wird kein Christ.
Und dann Vers 6, 7 sehen wir, dass es weitergeht wie im Vers 1 und 2 Wortwechsel. Also die hatten in Jerusalem, wie viel Klarheit über den Punkt? Null. Es gab solche, die klar sahen. Aber Klarheit ist etwas ganz anderes. Da wären dann alle gewesen. Das war offensichtlich nicht so. Nicht so. Und das ist eben der Anfang. Die mussten sich bekehren aus dem Judentum. Aber damit hatten sie noch nicht die volle Freiheit im Geist, im Glauben, durch den Glauben ergriffen. Das ist offensichtlich auch wachstümlich gewesen. Und bin überzeugt, da gab es dann nachher auch schon welche, die dann klarer sahen.
Ich habe gehofft, wir kommen noch zum Vers 8. Ich nehme jetzt dann einfach mal raus. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Also dieses, der Herzenskenner. Und da kommt man ja irgendwann auf Psalm 139. Oder ich habe auch noch so die Sprüche 21, Vers 2 und Sprüche 16, Vers 9 gerne dazu genommen. Und zum Beispiel im Sprüche 16, Vers 9 steht, das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Jehova lenkt seine Schritte. Also eben der Mensch hat so das Gefühl, wie er macht seinen eigenen Weg, aber eben Gott sieht in das Herz. Also Gott, der Herzenskenner. Und vielleicht in die gleiche Richtung geht der Spruch 21, Vers 2. So, jetzt habe ich ihn. Ja, der Weg eines Mannes ist gerade, oder man darf ja hier sicher auch sagen, eines Menschen, ist gerade in seinen Augen, aber Jehova wägt die Herzen. Also immer dieser Herzenskenner. Und eben das Schönste ist ja eben dieser Psalm 139, die zwei letzten Verse, haben wir das grüne Liederbuch, steht dort. Und dort ist eben auch, der David betet das, dass Gott sein Herz erforschen möge und prüfe, ob ein Mühsal darin läge und dass er wieder auf den rechten Weg geleitet wird. Ja, Gott, der Herzensforscher, wir können unsere Wege so wählen, aber Gott sieht dann unsere Absichten und unsere Motive. Und das ist ja wichtig. Und das, glaube ich, will ja der Paulus hier den Menschen auch sagen, die da ihm zuhören.
Der Petrus hat es gesagt. Und das ist, warum bringt der Apostel Petrus dieses wunderbare Wort Herz und Kennen? Also das meint ja wirklich Cardio, also das Herz. Und dann versteckt das Wort Gnosis, also er kennt das Herz. Warum bringt das im Vers 8? Weil er im Vers 7 etwas Wunderbares zeigt. Der zeigt, wie man Widersprechende oder solche, die doch nicht klar sehen, überführen kann. Also Petrus darf man dann nicht unterschätzen. Das ist fantastisch. Er zeigt im Vers 7, dass Gott ihn, Petrus, auserwählt hat. Was? Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören. Warum erwähnt er jetzt nicht den Paulus? Paulus ist doch in Kapitel 9 bestimmt worden für diesen Dienst. Und jetzt sagt er, ich, Petrus. Ja, er hat aufgemacht. Wem hat er aufgemacht? Das sieht man eben in der Apostelgeschichte. Er hat solchen aus den Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Bekannteste natürlich hier der Cornelius. Er meint den Cornelius, ist klar. Und, also in Kapitel 10, also den Cornelius. Ja, Aber wer hat dann gesehen, was im Cornelius war? Ja, der Herzenskenner. Der Herzenskenner, Gott, hat gesehen, dieser Cornelius, das ist nicht einfach irgendeiner, sondern der hatte, wir würden jetzt natürlich sagen menschlich, der hatte das Herz am rechten Fleck, oder? Und darum sah Gott, der ist bereit, jetzt nicht nur Gott zu kennen, Gott kannte der schon lang, aber das Evangelium des Herrn Jesu Christus, das kannte er noch nicht. Und das hat er durch den Apostel Petrus ihm geoffenbart.
Ja, und die Dinge wurden offengelegt, weil eben der Heilige Geist quasi auf sie fiel und sie hörbar in Sprachen, also in wirklichen Fremdsprachen redeten. Und da kein Unterschied gemacht hat zwischen, also steht dann Vers 9, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Ich finde es auch, das kann man nicht so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte noch kurz einen anderen Gedanken wegen der Beschneidung und der Entwicklung. Wenn wir zum Beispiel nachher irgendwann mal zur Apostelgeschichte 16, Vers 1 kommen, da lesen wir auch, dass es da einen Timotheus gab, dass der Paulus dann im Vers 3 ihn beschnitt, um der Juden willen. Ja, also auch da war es noch nicht so hundertprozentig, wie er vielleicht später an die Galater geschrieben hat. Auch da sieht man die Entwicklung, die er nehmen musste.
Ich habe gerade heute Morgen von einem Propheten im Alten Testament gesehen, wie der sich auch entwickeln musste. Samuel, der hat dem Saul klar gesagt, tak, tak, das geschieht mit dir. Und wer ist dem Saul nachher nachgelaufen? Der Samuel. Der Samuel ist ihm nachgelaufen, aber nur einen Tag lang, dann hat er gemerkt, jetzt geht es nicht mehr. Auch er brauchte Entwicklung. Jeder. Oder der Mose, was musste der von Zippora erfahren? Andi hat es ja gesagt, oder? Was musste der mit der Zippora? Die hat ihn belehrt. Und sein Schwiegervater hat ihn belehrt bezüglich Opfern. Also da sieht man, es gibt halt immer Entwicklung oder Geschichte. Apostelgeschichte. Und dann, Sie haben ja Vers 8 vielleicht nochmals, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Ja, wer hat jetzt das zugehört? Ja, eben diejenigen, die in Vers 6 und 7 noch nicht klar waren. Hat der Cornelius die Beschneidung jetzt empfangen durch den Petrus? Nein, eben nicht. Das wollte der Petrus denen so nebenbei ins Herz reden. Hört mal, einer aus den Nationen bekommt den Heiligen Geist. Beschneidung, wo? Keine.
Damals in Apostelgeschichte, wo war das, 10 oder 11, lesen wir dann auch, dass er das Wasser nicht verweigern konnte, also sie zu taufen. Und das kann man jetzt gleichsetzen und sagen, also es war ihm gestattet, sie zu taufen, und er brauchte sie nicht zu beschneiden, so auszudrücken, kann man das sagen. Und das ist schön gesagt, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das ist eigentlich interessant. Sie haben ja geglaubt, aber das bewirkt irgendwo, dass das Herz reinigt. Ich sag mal, die haben die Wiedergeburt erfahren, das neue Leben erhalten. Welches ist das mit gemeint? Mit diesen Worten, durch den Glauben ihre Herzen reinigte.
Danke. Wir sehen hier in Vers 9 auf der Höhe von Epheser 2. Die zwei sind eins. Oder man kann es auch anders sagen. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10. Die zwei sind eins. Durch was? Durch den Glauben. Darum gibt es jetzt ein Leib Christi, egal die Herkunft.
Vielleicht noch eine Bemerkung. Aufgeschrieben wurde ja das Ganze jetzt, was wir da gesehen haben, auch von einem, der aus den Nationen war, nämlich von Lukas. Und der war ja auch beschnitten, aber eben am Herzen.
An der Stelle könnte man vielleicht nochmal den Petrus zu Wort kommen lassen, aber nicht aus der Apostelgeschichte, sondern aus seinem ersten Brief. Kapitel 1, 1. Petrus, Kapitel 1. Da lese ich jetzt nicht, man könnte es eigentlich einen ganzen Satz lesen, also, aber ich lese ab Vers 21. Die ihr durch ihn glaubtet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt, ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, zur Liebe einander mit Inbrunst, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes.
Nur so nebenbei, du hast ja wunderbar angefangen. Nicht aus der Apostelgeschichte, hast du gesagt, dem Petrus. Geht auch nicht. Es war nämlich sein letzter Satz in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 15, Vers 8 ist sein letzter Satz in diesem Buch.
Ja, das war jetzt schon fast das Schlusswort. Wir sind ja jetzt wieder mal fast bei 9:30 angelangt. Das heißt, wir sollten das nächste Mal weiterfahren bei Vers 10, würde ich sagen. Apostelgeschichte 15, Vers 10, wenn noch ein Bruder ein Gebet hat.
Herr Jesus. So danken wir dir von Herzen, dass auch du unsere Herzen durch Glauben gereinigt hast. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir durch dieses dein Wort wachsen im Glauben, dir immer näher kommen und immer mehr staunen, wer du bist und was dein Wort ist, dein Wort, das auf dich hinweist und uns führt auf den Weg zu dir. Nimm du Lob und Dank dafür. Und wir danken dir noch einmal, dass wir auch für unsere Geschwister, die in Nöten sind, beten durften. Danken dir aber auch für die Hilfen und Wiederherstellungen, Stellungen, die du bereits gewährt hast.